ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Bernd Lechler. Und unser Thema heißt das vermessene Ich. Wie wirksam ist Self-Tracking? Viele Menschen in Deutschland, manche Erhebungen kommen auf 40%, überwachen mit Armbändern, Smartwatches und Handy-Apps ihren Puls, zählen ihre Schritte oder wachen über ihren Schlaf. Wie hilfreich ist es, wenn man gesünder leben will zum Beispiel? Überdeckt so ein Blick auf Zahlen unsere eigene Wahrnehmung? Ist der Hang zur Selbstoptimierung vernünftig oder schiere Egozentrik? Und wie sicher sind die Daten, die da erhoben werden? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Professor Nicola Plohr, Mediensoziologin an der Hochschule Fresenius in Hamburg, Professor Stefan Selke, Soziologe an der Hochschule Furtwangen und Autor, und Professor Oliver Zöllner, Medienwissenschaftler und Digitalethiker an der Stuttgarter Hochschule der Medien. Vielleicht für den ersten Überblick, Herr Professor Zöllner, diese Prozentzahlen unterscheiden sich je nach Erhebung oder sie sind nicht so richtig aussagekräftig. Wie sollen wir uns die Größe dieses Phänomens vorstellen, das ja schon seit gut 15 Jahren oder so beobachtet wird? Also ist es noch eine spezielle Szene, die ihren Puls misst und ihre Schlafphasen? Oder kann man schon sagen, eigentlich ist das heutzutage üblich?
Ich würde sagen, auf die Prozentzahlen kommt es jetzt im Einzelnen gar nicht an, sondern das ist, wie Sie ja selber sagen, auch schon längst im Mainstream angekommen. Und ich kenne so viele Menschen, auch schon in meiner eigenen Familie, die halt entsprechende Armbänder oder Uhren auch wirklich tragen, quasi den ganzen Tag. Und da gibt es noch sehr viel mehr Menschen. Also das ist Mainstream und das ist ein Zeichen unserer Zeit.
Ich glaube, das ist auch wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, dass es da schon auch solche Subkulturen gibt, in denen das sehr intensiv betrieben wird. Das waren praktisch auch die Anfänge. Man nennt das die Quantified Self-Bewegung in den USA mittlerweile weltweit. Das sind aber Menschen, die das mit besonderem Erkenntnisinteresse sehr intensiv machen und mehrere, teilweise Dutzende Datensorten erheben. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass diese Selbstvermessung ein Forschungsinstrument ist. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die empirisch arbeiten, haben jetzt mit diesen Selbstvermessungstools, ob das visuelle Daten sind oder andere Daten, ganz neue Möglichkeiten, Feldforschung zu machen. Das ist auch mal erwähnenswert, glaube ich, aber der größte Teil, da gebe ich Kollegen Zöllner absolut recht, ist, das nenne ich popularisierte Alltagspraktiken. Also das ist jetzt wirklich auch ein Markt geworden rund um die Themen Wellness, Gesundheit. Und das ist eben das, was dann hauptsächlich beobachtet wird.
Und wenn wir es zuerst mal positiv betrachten, Herr Professor Selke, würden Sie sagen, das kann einem im Leben helfen oder macht einen gesünder? Was sind die Chancen dieser Tools?
Also ich würde weder von positiv noch negativ sprechen, sondern erstmal fragen, was ist die Funktion dieser Selbstvermessung, wo kommt die Idee her? Und meine These, die ich auch in die Runde gebe, gerne zur Kritik, ist, dass wir in erschöpften Gesellschaften leben und dass Menschen unter, man könnte sagen, Wettbewerbsbedingungen sich immer wieder versuchen zu konfigurieren, rekonfigurieren. Und das Einzige, wo wir wirklich einen Einfluss haben, das, ich nenne das die Maßstabsebene des Beherrschbaren. Das ist eben nicht die große Welt, die Politik. Das nehmen wir mehr und mehr passiv und resignativ wahr. Aber das ist der Körper, die eigene Lebensführung. Das ist die Maßstabsebene, die wir beherrschen können. Und jenseits von Technik und Miniaturisierung und Digitalisierung ist das, glaube ich, einer der Gründe, warum es so populär eben geworden ist, weil es mit einer Kontrollillusion versehen ist. Und wie das dann im Einzelnen ausgeführt wird und welche Folgen das hat, da werden wir ja noch drüber reden. Aber das wäre meine These, warum das jetzt im letzten Jahrzehnt so populär geworden ist.
Ich würde der These zustimmen, dass wir in einer erschöpften Gesellschaft leben. Und es ist ja einerseits ein Paradox, dass man sagt, okay, man lebt in einer erschöpften Gesellschaft und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb möchte man sich optimieren in dem Bereich, in dem man es vielleicht eben noch kontrollieren kann. Das klang ja auch bei Herrn Selke gerade durch. Also diese Kontrolle über den eigenen Körper, während im Außen vieles doch sehr unsicher ist, sehr brüchig, zunehmend brüchig auch in der Wahrnehmung zumindest gesellschaftlich. Und dann wird sich in der Konsequenz zurückgezogen auf den eigenen Körper, vielleicht noch mehr bezogen, weil das der Wirkungsbereich ist, in dem man noch Einfluss nehmen kann.
Wenn ich das mal ganz kurz aufgreifen darf. Das ist so spannend jetzt, was Frau Plohr gesagt hat, mit der Selbstoptimierung. Also es gibt ja in dieser ganzen Diskussion und Debatte kaum noch eine Abgrenzung zwischen Selbstvermessung und Selbstoptimierung. Das fließt immer ineinander. Und nach all den Jahren der Beschäftigung damit, wenn ich das jetzt in einem Gedanken zusammenfassen müsste, was da das Auffallende ist für mich als Soziologe, als Gesellschaftswissenschaftler, dann tatsächlich die große Unfähigkeit, ein Optimum noch von einem Ziel zu unterscheiden. Ein Optimum ist kein Ziel. Und diese Techniken der Selbstvermessung, die sind prädestiniert dafür, Optimierungsprozesse zu beschleunigen, zu dynamisieren. Also etwas, wo man sich irgendeinen Benchmark setzt oder wie auch immer und dann das versucht zu erreichen. Aber dann kommt schon wieder die nächste Benchmark. Und das ist immer mit Quantifizierung, mit Metriken, mit Zahlen, mit Rankings und so weiter verbunden. Während ein Ziel doch was anderes ist, eine Qualität vielleicht des Lebens, da können wir drüber diskutieren. Aber deswegen ist es natürlich, gibt es Aspekte, die problematisch sind und die wir auch als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler betrachten. Und es kommt darauf an, was man mit den Daten macht. Aber das, was man mit den Daten macht, ist sehr oft in solche Anpassungslogiken der Optimierung zu verfallen.
Also wir sehen schon, das ist ganz klar ein Zeichen der Zeit, dieser Self-Tracking-Trend. Wir kommen auf die angesprochenen Themen alle. Ich würde am Anfang gern noch ein bisschen definieren, wovon wir genau reden. Also auch für Hörerinnen und Hörer, die jetzt keinen Tracker am Handgelenk haben und keine App auf ihrem Handy nutzen, auch wenn die schon mitgeliefert worden sind. Frau Professor Plohr, was gehört denn insgesamt dazu? Also wie wollen wir dieses Self-Tracking oder manche sagen Live-Logging definieren?
Ja, auch da muss ich sagen, hat sich die Komplexität erhöht in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich lässt sich immer noch festhalten, dass Self-Tracking Praktiken digitaler Selbstvermessung beschreibt. Also das Bezug nehmen auf das Selbst über digitale Formen der Vermessung in Form von Körperdaten. Man kann Ernährung tracken, man kann den Schlaf tracken, aber mittlerweile natürlich auch sowas wie das Mood-Tracking betreiben, das heißt auch Emotionen rücken in den Fokus. Und das Spektrum hat sich insgesamt erweitert. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob man Self-Tracking als Begriff auch verwendet für analoge Techniken der Selbstbeobachtung oder Beschreibung. Ich habe es in meiner Arbeit immer eher auf die digitalen Praktiken beschränkt, aber auch das lässt sich sicher diskutieren.
Haben Sie das ein bisschen anschaulicher? Also wenn man zum Beispiel seine Essensgewohnheiten trackt oder seine Stimmung, wie macht man das?
Genau, es gibt verschiedene Anbieter in Form von Apps oder auch anderen Dienstleistungen, die dann es ermöglichen, zum Beispiel das Essen abzuwiegen, die Kalorien bemessen zu lassen, dadurch, dass man in eine App einträgt, entweder händisch oder per Klickverfahren, was man gegessen hat, wie viel davon, und dann wird einem gespiegelt, gemonitort, wie viel Kalorien man am Ende zu sich genommen hat und welche Nährwerte in diesen Kalorien enthalten sind. Und gerade der Markt für die Fitnessarmbänder ist ja sehr groß. Das heißt, da hätte man ein Armband, das mit einem bestimmten Sensoren versehen ist, die dann wiederum auch Daten an das Smartphone senden. Das heißt, man hätte eine Kombination aus einem Armband, das diese das Bewegungsverhalten trackt zum Beispiel, also aufzeichnet, wie viele Schritte gehe ich am Tag oder wie viel Kalorien habe ich auch verbrannt, und dann wird das Ganze nochmal in einer App sichtbar gemacht und auch gespeichert.
Sie haben schon gesagt, dass auch analoge Methoden dazu gerechnet werden könnten, je nachdem, wie man es eingrenzen oder definieren will. Vielleicht können wir das ja mal ganz grundsätzlich anschauen. Ich meine, man denkt zwar an digitale Geräte, aber wir tracken uns ja auch schon lange, zum Beispiel, wenn wir uns jeden Morgen auf die Waage stellen. Oder vielleicht sogar, wenn wir ein Tagebuch führen. Das haben die Leute schon vor ein paar tausend Jahren gemacht. Also ist dieser Trend irgendwie schon uralt und entspringt einem urmenschlichen Impuls?
Michel Foucault würde sicher sagen, ja. Also der Begriff der Selbsttechnik und auch dieser ganze Diskurs der Selbstsorge bei Foucault, der ja auch viel zum Beispiel über Praktiken des Tagebuchschreibens und andere selbstreflexive Praktiken beschrieben wird, der geht ja schon in so eine Richtung. Von daher könnte man sagen, auch im Fitnessstudio gibt es ja schon lange die Praxis, dass man sein kleines Büchlein mitbringt und dann einträgt, wie viele Sätze habe ich geschafft, von wie viel Gewicht und so weiter. Also man könnte schon sagen, dass diese Technik oder diese Selbsttechnik deutlich älter ist als jetzt die Self-Tracking-Technologie, die wir heute beobachten können.
Ein großer Trend der Gegenwart ist ja tatsächlich, Listen zu führen. Ja? Also wirklich auch auf Papier. Und wie die Frau Kollegin Plohr das gesagt hat, das finden wir ja auch schon in der Antike. Also ein großer Teil der überlieferten Schriften aus Ägypten und anderen Ländern, also 2000, 3000, 4000 Jahre alt, sind ja einfach nur Listen von Alltagsgegenständen oder Handelslisten. Und das setzt sich so ein bisschen bis in die Gegenwart tatsächlich vor, dass wir alles aufzeichnen, auch um, na klar, Ordnung ins Leben zu bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis.
Ich würde auch gerne noch mit einem Gedanken anschließen, das Selbstthematisieren und Selbstbeobachten an sich ist nicht neu. Da gibt es diese Stimme der Angst, wie ich das nenne, die ist schon uralt, die Angst vor Unheil, die Angst, was falsch zu machen, die Angst, nicht dazuzugehören und das irgendwie unter Beweis stellen zu müssen. Was jetzt neu ist, sind vielleicht drei Dinge. Das eine ist, dass die Daten immer kleinteiliger, granularer, sagt man, werden. Also man kann immer punktueller, genauer, vermeintlich genauer messen. Das zweite, und das ist noch viel radikaler, dass wir jetzt die Daten teilen können mit anderen. Und damit öffnen wir praktisch die Türen für Vergleichsmöglichkeiten untereinander, die im privaten Bereich, aber teilweise auch im beruflichen Bereich mit Folgen dann versehen sind. Und das bedeutet zusammengefasst eigentlich, dass die Daten nicht einfach nur erhoben werden, wie wir es am Anfang gesagt haben, sondern die Daten werden mit Chancen gekoppelt. Also die richtigen Daten bekommen dann auch den richtigen Stempel und es bedeutet mehr oder weniger Chancen für die Teilnahme an ganz bestimmten Spielen, ganz allgemein gesprochen.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, das sind ein aktuelles Beispiel sind Krankenkassen, Krankenversicherung, die jetzt die ersten sogenannten Pay-as-you-live-Tarife anbieten. In der Schweiz ist das schon Standard. In Deutschland gibt es Testläufe. Wir haben dazu geforscht, geben also Versicherte ihre Gesundheitsdaten ab. Das wird von Anbietern, wird ein Health Score, ein Gesundheitsindex, eine Zahl errechnet und daraufhin gibt es dann Rückzahlungen, Boni, Vergünstigungen zum Beispiel. Oder es werden Gesundheitsdaten kollektiv erhoben in Firmen. Und daraufhin verrechnen sich Versicherungsprämien. Also das sind Möglichkeiten und das können wir noch höher skalieren. Wir haben ja die berühmten Beispiele des Superscorings in China, wo in einigen Provinzen das schon eingeführt wurde, wo wirklich in allen möglichen Situationen des alltäglichen, privaten, politischen Lebens richtiges und falsches Verhalten mit Punkten bewertet wird und dieses Punktesystem dann darüber entscheidet, über Zugang zu Wohnungen, Auslandsreisen, Vergünstigungen, Privilegien. Das ist eine Logik, die dahinter ist, die man im ganz Kleinen findet und die wir im Großen auch findet. Daten werden mit Chancen gekoppelt.
Wenn wir im demokratischen Rahmen bleiben, wie würden Sie das denn bewerten? Also wenn zum Beispiel Versicherungen einen günstiger einstufen, zum Beispiel wenn man sich trackt und gute Ergebnisse abliefert, ist das ein Potenzial oder ist das eine Gefahr?
Also meine Meinung ist nach dem Forschen in dem Bereich ganz eindeutig, dass das eine Möglichkeit der Entsolidarisierung ist, weil es die Idee der Kollektivabsicherung einfach untergräbt. Das ist ja die Idee der Gruppe, die sich gegenseitig gegen Gefahrenrisiken versichert und das einfach umverteilt. Und wenn jeder jetzt einen Individualvertrag hat, dann wird das ad absurdum geführt. Und das Zweite, was passiert in Bereichen, die ich jetzt genannt habe, zum Beispiel, wenn ganze Belegschaften sich versichern und dann einen kollektiven Gesundheitswert versuchen zu erreichen in irgendwelchen Formen von Wettbewerben, dann kehrt die Schuldfrage zurück. Das heißt, diejenigen, die sich nicht richtig verhalten, die sich gesundheitsschädigen, die sich unvernünftig verhalten, denen wird eine Schuld zugeschrieben. Das finden wir einfach als ein Schatten schon, der dem Ganzen vorauseilt. Und da sehe ich wirklich ein Problem drin. Das wäre eine kritische Perspektive darauf, eindeutig.
Verengen wir doch den Fokus nochmal kurz auf den Einzelnen oder die einzelne Tracker oder Trackerin, die also mit so einem Armband lebt. Frau Plohr, Sie haben das mal 2 Jahre lang gemacht im Zuge eines Projekts. Wie verändert so eine App die Selbstwahrnehmung und das Lebensgefühl oder so eine Apparatur, wenn man damit lebt und sich trackt?
Ja, das ist nun schon eine ganze Weile her, aber ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Das war tatsächlich mein Promotionsprojekt und ich habe 2 Jahre dieses Armband getragen, das im Verhältnis zu heute noch sehr eingeschränkte Funktionen hatte. Aber dennoch habe ich gemerkt, es gab verschiedene Phasen und das war ganz interessant. Also ich muss dazu sagen, ich bin durchaus sportlich affin. Also das war meine Voreinstellung, bin auch durchaus leistungsorientiert da schon reingegangen. Das heißt, meine Ursprungssituation war erstmal zu versuchen, diese Praxis zu nutzen für mich. Also ich war durchaus auch selber drin in diesem Effizienzgedanken. Und dann löste sich das aber irgendwann ab. Also am Anfang funktionierte das für mich und auch im Sinne der, ja, des Versprechens sehr gut. Also ich wurde leistungsfähiger, ich wollte meine Ziele steigern, also war voll drin in diesem Optimierungsgedanken. Und dann gab es aber so einen Bruch oder den Moment, wo ich merkte, jeden Morgen ist die Uhr wieder auf Null, also ob es jetzt um Schritte ging oder um Kalorien und so weiter, also um dieses Leistungsprinzip, das sich durchzog, da waren dann wieder jeden Morgen alle Skalen wieder bei Null. Ich musste wieder von vorne anfangen, das ist ja auch das Prinzip dahinter. Und dann habe ich gemerkt, es macht einen Unterschied für mich. Also ich habe angefangen, mein Verhalten zu ändern. Ich bin vielleicht früher aus dem Bus ausgestiegen und dann doch noch die letzten Meter gegangen, um diese 10.000 Schritte voll zu bekommen. Und fand das erstmal spannend, das zu beobachten, aber durchaus auch kritisch mit Blick darauf, wie es mein Verhalten dann doch verändert hat. Und dann habe ich das Armband irgendwann auch abgelegt und dann reingegangen in das Auswerten dieser verschiedenen Gefühle, die sich da aufgetan haben und Selbstbezüge, die ich beschreiben konnte, und habe dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder angefangen, aber mit einer etwas größeren Distanz, also nicht mehr mit so einer intensiven, wie soll ich sagen, Selbstbeschäftigung die ganze Zeit, sondern es gab dann immer mal wieder Pausen in der Selbstbezugnahme über dieses Armband. Und auch in den Interviews, die ich geführt habe, habe ich von vielen gehört, dass sie meistens nach so einem Zeitraum von 5 bis 6 Monaten spätestens eine Pause brauchten, weil sie das Gefühl hatten, der Fokus verengt sich so sehr auf diese eine Praxis und es bekommt so etwas Zwingendes. Und das konnte ich selber an mir auch beobachten.
Aber wenn Sie das so ominös sagen, die App hat mein Verhalten beeinflusst oder das Armband hat meinen Tagesablauf verändert. Ist das nicht genau das, was man will? Also, dass einen das so ein bisschen schubst?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad bestimmt. Aber ich denke, es gibt diesen Kipppunkt. Das lag auch daran, dass dieses Armband, da gibt es natürlich ganz verschiedene, aber sich stündlich meldete mit einem Vibrieren am Handgelenk und dann erschien eben die Anzeige, mache noch so und so viele Schritte, du hast große Ziele und sieh zu sozusagen, dass du deine Schritte machst. Und diese ständige Anrufung über die Technologie, die unterbricht natürlich auch und die ruft sich immer wieder ins Gedächtnis. Und von daher war das dann für mich irgendwann zu viel. Also sicher, wenn man jetzt Verhalten verändern möchte, dann ist es auch nicht immer nur ein negatives Tool oder ein Beispiel dafür, dass man sich eben in diese Zwänge begibt, sondern es kann natürlich auch funktionieren. Die Frage ist, was macht es mit der mentalen Gesundheit, mit dem Kreisen um diese Praxis und wie viel Raum lässt die Beschäftigung mit dem Self-Tracking eben auch noch für anderes?
Darf ich vielleicht noch von einer anderen Erfahrung berichten, die jetzt in eine ganz andere Richtung geht, aber vielleicht auch noch einen Impuls setzen kann? Ich bin zu dem Thema über Live-Logging gekommen, über visuelles Tracken. Also das sind Kameras, die man trägt, die das Umfeld aufzeichnen, weil mich halt eigentlich immer die Erinnerung von Menschen interessiert und welche Medien dazu benutzt werden. Früher Fotografie, und das war ja eine relativ selektive Angelegenheit. Und dann gab es plötzlich diese automatisch aufzeichnenden Live-Logging-Kameras und wir haben die dann getestet mit Studierenden, selbst eine entwickelt. Und was da passiert, ist ganz interessant. Letztendlich zeichnen die ja das Umfeld eines Menschen, wie er sich bewegt, wo er sich bewegt, relativ lückenlos auf, theoretisch komplett lückenlos. Und man kann sich dann abends in so einem 3-Minuten-Video seinen Tag nochmal im Schnelldurchlauf anschauen. Und am Anfang ist es eine absolute Faszination, diese Dokumentation zu sehen, zurückspulen zu können in seinem eigenen Leben, wie mit so einem Videorekorder früher. Und irgendwann kommt man aber in so einen Teufelskreis rein, weil also entweder beschäftigt man sich mit diesem Zurückschauen oder man lebt in dem Moment. Ja? Und das, unabhängig von meiner Person, ist eine Erfahrung von vielen, die diese Technologie benutzen. Die ist jetzt nicht so im Fokus der allgemeinen Diskussion, aber ich finde es eben sehr interessante Self-Tracking-Technologie auch, die visuellen Daten zu erfassen, dass man plötzlich geradezu verrückt wird, weil man diese ganzen Lückenhaftigkeit, mit der man plötzlich gar nichts mehr anfangen kann, das wird dann tatsächlich eine Bedrohung. So genau will man das da vielleicht gar nicht wissen. Und was Sie jetzt gesagt haben, Frau Plohr, meine Frage wäre tatsächlich, ob Sie auch sehen, dass dann Charakter Unterschied gibt zwischen denjenigen, die das benutzen. Weil ich habe sofort, als ich zugehört habe, an mich gedacht und gesagt, ich würde mich jetzt gar nicht so gerne stupsen lassen von der Technologie. Aber das ist ja vielleicht auch eine Charakterfrage. Mhm. Vielleicht gibt es ja Menschen, die das genau brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Also das eine ist ja, was bietet eine App oder ein Armband an Möglichkeiten? Und dann, wie nehme ich darauf Bezug? Und da spielen ganz sicher Persönlichkeitsfaktoren eine große Rolle. Deshalb habe ich das auch zu Beginn gesagt, dass ich schon durchaus durch diese Sportaffinität, ich habe zu der Zeit zum Beispiel auch als Personal Trainerin gearbeitet, ich war also sehr drin in diesem Fitnessdiskurs, durchaus mit einer Voreinstellung schon reingegangen bin. Und ich habe es auch erlebt, dass andere, die dieses Armband auch tragen, da ganz entspannt sind und einfach sagen, ich lasse das so mitlaufen und ich weiß, die Daten werden erhoben. Ich gucke da vielleicht auch alle halbe Jahre mal rein, aber ansonsten macht das mit mir eigentlich gar nichts.
Eine gewisse Ambivalenz haben natürlich viele dieser Aspekte. Also zum Beispiel gibt es hier das Pro, dass man mit solchen Apps auch Bewusstsein für Körperprozesse schafft. Also zum Beispiel, wenn junge Frauen ihren Zyklus tracken und sich damit dadurch auch auseinandersetzen. Die Kritik ist dann wieder, dass der Blick durch die Datenbrille sozusagen die Beziehung zu mir selber eher schwächt, zu meinem Körper, weil ich nicht mehr hinspüre, sondern Daten betrachte. Wie schauen Sie da drauf, Herr Zöllner?
Na, was man da erkennen kann, ist, dass man ja einen Teil seines Lebens und seiner Existenz im Grunde auslagert an eine Technologie. Also da entsteht so eine Art Spaltung zwischen der eigenen Person, wirklich der Person aus Fleisch und Blut, und eben einem Gerät, das ich, naja, inzwischen ja eigentlich immer mit mir trage. Diese Spaltung macht wahrscheinlich auch irgendwas mit uns. Ich habe auch eben bei den Ausführungen überlegt, so ein bisschen philosophisch gesprochen, warum wir eigentlich auch so gerne uns selbst dokumentieren. Vielleicht hat das auch wirklich was mit einer Sehnsucht nach Unsterblichkeit zu tun. Ich weiß, das ist eine steile These, aber insofern finde ich das umso interessanter, dass wir zu diesem Zwecke eben immer so ein technologisches Gerät mit uns führen und dorthin quasi uns selbst auslagern.
Das vermessene Ich, wie wirksam ist Self-Tracking? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum die Mediensoziologin Professor Nicola Plohr, der Medienwissenschaftler und Digitalethiker Professor Oliver Zöllner sowie der Soziologe Professor Stefan Selke. Sie haben vorher dieses Stichwort der Selbstoptimierung ins Gespräch gebracht, Herr Selke. Da würde ich noch mal gern drauf zurückkommen, denn also wer Sport treibt überhaupt oder ein Musikinstrument spielt, auch der weiß ja, dass man üben und Disziplin haben muss. Und dieses Streben nach einer Fortentwicklung oder auch nach Exzellenz ist ja zunächst nichts Negatives. Also was ist der Unterschied zu dieser viel kritisierten Selbstoptimierung?
Ich glaube, das kommt auf das soziale Umfeld an und inwieweit das tatsächlich auch noch freiwillig ist. Also in der ganzen Beobachtung dieser Entwicklung von Self-Tracking und Life-Logging ist mir doch immer wieder der Verdacht gekommen, dass hier der Begriff der Freiwilligkeit so ein bisschen verwässert und dass es durch verschiedene äußere Einflüsse eben so eine Art unfreiwillige Freiwilligkeit gibt. Das ist an Arbeitsplätzen so, da wird Leistung vermessen, man kann sich nicht wirklich aus diesen Vermessungslogiken herausstehlen. Das ist im akademischen Bereich so. Da gibt es einen Zitationsindex. Man kann also diese ganzen Vermessungslogiken, die ja auch, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit über einen Freizeit-, Wellness-, Sportbereich. Aber das Interessante ist ja die Entgrenzung auch dieses Optimierungsgedankens und die Instrumentalisierung dieses Optimierungsgedankens. Und da kommt dann so eine leichte Zwanghaftigkeit rein. Und da ist dann tatsächlich auch die Frage für mich als Sozialwissenschaftler, sind da alle eigentlich auch, haben die gleichen Startbedingungen? Also wir sprechen von zum Beispiel digitaler Souveränität oder Datensouveränität. Wir müssen mit der Technik umgehen können. Wir müssen diese Daten interpretieren können. Das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich. Und dann gibt es eben Personengruppen, die das nicht leisten können. Oder es gibt Personengruppen, die per se eine andere Ausgangsbedingung haben. Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderung. Wir haben in einem Projekt herausgefunden, zu unserer großen Überraschung, dass Sportler, die im Paralympics-Bereich unterwegs sind, sich eigentlich eine App wünschen, mit der sie ihre Leistung umrechnen können auf die Leistung von Menschen ohne Einschränkung. Und wir haben eigentlich gedacht, es ist genau andersrum, sie sind praktisch aus diesem Rennen raus und haben ihre eigene Bezugsgruppe. Und das hat uns schon sehr verwundert. So eine richtig schlüssige Antwort habe ich eigentlich bis heute nicht drauf, außer die, dass sich vielleicht dieses Denken in Normen und in Standards schon so richtig etabliert hat. Konkret ging es um Basketballspieler, die im Rollstuhl sitzen. Die haben sich dann gewünscht, ihre Leistung zu vergleichen mit Basketballspielern, die eben so auf dem Feld laufen. Und das auf den ersten Blick ist das ja erstmal paradox. Aber das zeigt, wie diese Logik der Optimierung und des Vergleichs sich auch ein Stück weit schon entgrenzt und verselbstständigt hat.
Wie sinnvoll sind denn die Daten überhaupt immer für den Durchschnittsnutzer? Also lebt jemand, der 10.000 Schritte am Tag geht, tatsächlich gesünder als jemand, der nur 5.000 schafft?
Also das ist jetzt eine medizinische Debatte und da gibt es natürlich auch Studien, die im Grunde das Gegenteil auf das Gegenteil verweisen. Also wir müssen immer sehr aufpassen, was wir mit diesen erhobenen Daten machen, und wir brauchen natürlich immer auch irgendein Modell für die Auswertung, also etwas, wo sich Fachleute auch wirklich drauf geeinigt haben, wie man solche Daten sinnvoll auswerten kann, interpretieren kann, das ist das Wesentliche, um damit dann zum Beispiel sinnvolle Verhaltensänderungen etc. anzustoßen. Aber mit solchen gesicherten Modellen arbeiten ja all diese technologischen Instrumente nicht, sondern die behaupten irgendwas. Also irgendwo kommt die Zahl mit den 10.000 Schritten her. Ich meine, das schadet sicher nicht, dass man 10.000 Schritte geht. Ja, Bewegung ist natürlich gut, aber sind es wirklich genau 10.000? Was ist, wenn ich nur 8.500 Schritte gehe? Muss ich dann morgen sterben oder was ist los? Ja, also wir brauchen da sinnvolle und auch wissenschaftlich letztlich fundierte Auswertungsmodelle. Sonst bringt uns das wenig.
Ich glaube aber, Herr Zöllner, das geht tatsächlich noch an einem Punkt viel, viel weiter, nämlich dass diese Geräte und Technologien dazu anleiten, dass wir einen selektiven Blick entwickeln auf etwas. Mein Lieblingsbeispiel ist so ein Rückengurt, den habe ich auch lange getestet, misst, ob man orthopädisch korrekt sitzt am Arbeitsplatz. Ich sitze jetzt gerade überhaupt nicht orthopädisch korrekt, der würde also auf meiner App irgendwie rot anzeigen oder nur 53% oder sowas. Aber dann kann man sich ja fragen, was ist mit all dem anderen, was jetzt mein Leben ausmacht, ob jetzt am Arbeitsplatz, ob ich da konzentriert bin oder nicht, hängt ja nicht nur von meinem orthopädisch korrekten Sitzen ab. Und dieses absolut selektive Herausgreifen von einer Datensorte, die einen Zustand oder einen Prozess misst, und all das andere auszublenden. Ich kann joggen im Wald, das ist gesund. Ich kann joggen an der Stadtautobahn, das ist nicht gesund. Ja, beides Mal laufe ich irgendwie so und so viel 1.000 Schritte. Und da ist uns eigentlich, letztendlich hat das wieder mit der Interpretation zu tun, ein gesunder Gesamtbilanzierungskompetenz irgendwie verloren gegangen, weil wir uns zu sehr auf diese selektiven Messungen verlassen.
Trotzdem liegt vielleicht gerade darin auch das Versprechen, dass man sagt, okay, man reduziert diese Komplexität des Lebens und von Gesundheit und unserem ganzen sozialen Eingebettetsein. Man reduziert diese Komplexität des Seins auf eben ein oder zwei oder auch drei Messwerte, und die kann man dann eben quantifizieren und deshalb hat man sie gefühlt im Griff. Vielleicht liegt auch gerade darin die Faszination, dass man sagt, okay, diese Verengung des Blicks ermöglicht es eben auch, sich der ganzen Komplexität für einen Moment zumindest ausschnitthaft zu entziehen.
Stichwort Reduktion. Vermissen wir oder verpassen wir denn sowieso wichtige Dinge, wenn wir uns durch diese Datenbrille betrachten, die ja nur bestimmte quantifizierbare Prozesse erfassen kann?
Naja, wir könnten vielleicht das wahre Leben in Anführungsstrichen verpassen. Also ich erinnere mich wirklich sehr gerne, jetzt anekdotisch gesprochen, an die Phase so der ersten, ja, wie Frau Plohr das sagte, der ersten 5, 6 Monate oder fast ein Jahr war es, als mein Sohn so eine Uhr, so einen Tracker dann auch trug, und ständig war die Diskussion immer um die 10.000 Schritte. Und irgendwann habe ich auch gesagt, Junge, komm, jetzt lass uns doch einfach mal einen Familienspaziergang machen. Lass uns einfach mal so rausgehen, ohne Tracker, und ernähr dich einfach gesund. Ja, das ist doch auch viel wichtiger als jetzt nur dieser Fokus auf diesen Datensatz. Und deswegen muss man wirklich sehr aufpassen, dass man sein Leben halt nicht nur im Digitalen, nicht nur im Virtuellen lebt, sondern auch noch ganz normal und analog weiterlebt.
Und egal, wie gut die Technologie sein wird, es wird immer einen Rest geben, auch mit KI, auch mit den ganzen neuen Möglichkeiten, die da sind. Es gibt einen Rest, der sich entzieht, und vielleicht ist es auch genau das, was das Selbst am Ende ausmacht, dass wir es nämlich nicht komplett verfügbar machen können, weil so viele verschiedene Aspekte zusammenkommen, und es wird immer einen Rest geben, der sich entzieht.
Herr Selke.
Ja, ich würde gerne auch noch das vielleicht hinzufügen, dass diese Verwechslung von Qualitäten und Quantitäten, das hat nicht nur was mit Verlernen oder so zu tun, sondern es ist auch eine völlig andere Lesart von Wirklichkeit, die sich da als Selbstverständlichkeit etabliert. Und wenn wir das gar nicht mehr unterscheiden kann, dass es eigentlich um qualitative Prozesse geht und dass sich nicht alles quantitativ abbilden lässt, dann hat das auf der Ebene des einzelnen Menschen und seiner Lebensführung, finde ich, schon dramatische Folgen, aber auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Das hat Josef Weizenbaum, Computerpionier in den 1970er Jahren, schon beschrieben, der gesagt hat, die Welt wird in einen Zahlenraum verwandelt und dabei geht eigentlich das utopische Denken verloren. Weil wenn man jetzt plötzlich alles messen und optimieren kann, dann brauchen wir ja gar keine Politik mehr, keine gesellschaftliche Utopie und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt aktueller denn je ist, diese Diagnose, dass die utopischen Energien erschöpfen, weil man in diese Anpassungslogik verfällt und selbst qualitative Prozesse zumindest ansatzweise in messbare Einheiten reduziert. Und da geht etwas verloren.
Um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wie und warum dieser Self-Tracking-Trend nun in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft gut passt. Wir hatten es davon ja am Anfang schon mal. Wenn wir unseren Urgroßeltern den Umgang mit einer Smartwatch beigebracht hätten, wären die interessiert gewesen oder hätten die als weniger individualistisch geprägte Menschen ihrer Zeit gar keine Verwendung dafür gehabt?
Ich glaube, unsere Urgroßeltern hätten nicht mal Zeit dafür gehabt. Die mussten ja noch viel mehr arbeiten. Die hatten überhaupt nicht so viel Freizeit auch verfügbar, wie wir das heute haben. Die Lebensbedingungen vor 3-4 Generationen waren viel, viel schlechter. Das heißt, es ist ja eigentlich auch ein Luxusaspekt unserer Gegenwart, dass wir die Freiheit und Freizeit haben, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen, also uns einfach selbst zu bespiegeln und zu tracken. Das darf man nicht vergessen.
Und außer der Freizeit, also welcher Zeitgeist, das ist ja letztlich die Frage, oder welche gesellschaftliche Gegenwart spiegelt sich in diesem Messen und Verfolgen der eigenen Körper und sonstigen Daten?
Na, es hat was mit Kontrolle und auch Eigenkontrolle zu tun. Ja, also Selbstbespiegelung, das haben wir eben ja auch schon hier erwähnt. Und wir versuchen eigentlich damit irgendeinen Sinn zu produzieren. Aber wir wissen manchmal nicht, in welche Richtung sich dieser Sinn eigentlich wendet oder wofür wir ihn einsetzen. Ja, also die Frage der Sinnproduktion bedarf natürlich auch einer Zeit, also man muss wirklich Zeit verfügbar haben. Aber wenn man dann irgendeine Art von Sinn produziert hat, ja, was macht man dann damit? Also welche Erkenntnisse leiten sich denn daraus ab? Wie wird die Gesellschaft, nochmal utopisch gesprochen, vielleicht zu einer wirklich besseren Gesellschaft für möglichst viele Menschen? Und das sind Fragen, auf die haben wir immer noch nicht wirklich Antworten.
Ich glaube auch, was damals anders war, jetzt die Generation der Großeltern, da gab es eigentlich, im Mittelpunkt stand da die Originalität von Menschen, neben diesen Zeitressourcen, die Sie angesprochen haben, völlig korrekt. Und heute ist eigentlich Effizienz ein Fetisch geworden und man versucht, sich diesen Effizienzkriterien und Gesichtspunkten zu unterwerfen. Und was dabei passiert, ist eigentlich, dass die Originalität verloren geht. Genau das Gegenteil passiert eigentlich. Man wird zu einer kopierten Existenz, so hat das Niklas Luhmann mal gesagt, ein Systemtheoretiker. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Begriff. Und die große Errungenschaft doch unserer Zivilisation, unserer Kultur ist, dass wir das Individuum wertschätzen und die Würde des Einzelnen. Und da wird viel drüber diskutiert. Und dann haben plötzlich diese Technologien die Fähigkeit, uns alle immer mehr gegenseitig anzugleichen. Und da ist eine Spannung, die kaum auflösbar ist, geradezu spürbar.
Und was ist der Rahmen dieser Effizienz? Also wir hatten es ja von der Selbstoptimierung, das geht ja in die gleiche Richtung. Warum ist das so ein Trend? Warum haben offenbar immer Menschen auch das Gefühl, das werde verlangt?
Naja, man kann ja mal da hinschauen, wo diese Quantified Self-Bewegung entstanden ist. Die ist im Silicon Valley entstanden. Da ist ein neuer Weltgeist praktisch aufgetaucht, der die digitalen Lösungen für alles, den digitalen Solutionismus in den Mittelpunkt stellt. Eine fast schon religiöse Überhöhung dieser Technologien. Und der Mensch wird darin eigentlich sehr objekthaft behandelt oder auch warenhaft behandelt. Und es ist eine technologisierte, eine ökonomisierte Welt, in der sich der Status des Menschen ein Stück weit verändert zu einem Objekt oder zu etwas, was wie eine Ware behandelt wird oder sich selbst scheinbar freiwillig wie eine Ware behandelt. Wir haben ja vorhin über die Scheinfreiwilligkeit besprochen. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen, weil das ist eigentlich der Punkt. Kann man wirklich freiwillig so etwas machen? Oder fühlt man sich gedrängt durch ein Umfeld, durch eine Szene, durch einen Arbeitgeber, durch was auch immer? Der Hintergrund dieser Bewegung war nicht umsonst. Es waren zwei Personen, die einer war ein Chefredakteur einer Technologiezeitschrift und der andere war der Ideengeber der neoliberalen Ökonomie. Und der hat ganz klar gesagt in seinem Manifest, der Mensch ist ein Werkstück, was sich selbst transformieren muss. Das ist tatsächlich der Geist oder die Ideologie, aus der die Selbstvermessungsszene Quantified Self entstanden ist. Ich spreche jetzt nur über diese Szene. Und dass sich das dann popularisiert hat und dass wir jetzt Schritte messen und solche Dinge machen, das passt dann noch in ein anderes Muster rein, was wir ja auch schon hier versucht haben einzufangen.
Ich würde da auch nochmal anschließen an den Gedanken des Teilens, also dass wir eben die Möglichkeit haben, jetzt unsere Daten zu teilen, unsere ja erreichten Ziele vielleicht auch zu teilen und uns damit vielleicht auch im Kontext von Social Media zum Beispiel präsentieren, also diese Selbstdarstellung über das Erreichen eines Ziels, was sich ja auch nochmal einbettet in diesen übergeordneten Diskurs, ja, nach höher, schneller, weiter, also wer ist der Beste, wer schafft es in diesem sozialen Vergleich zu bestehen. Und dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten der Präsentation der Daten haben, steigt vielleicht auch gleichzeitig der Druck und die Sehnsucht nach Effizienz. Und eben auch so ein gefühltes, ja, eine gefühlte Dringlichkeit. Also eigentlich müsste man ja sagen, wir haben eigentlich eine Lebensspanne, die ist deutlich länger und die Lebenserwartung ist deutlich höher als noch die der Urgroßeltern. Und trotzdem gibt es aber in Bezug auf das eigene Leben diese gefühlte Dringlichkeit, möglichst schnell ganz, ganz viel zu erreichen. Und das ist sicher auch der gesellschaftlichen Dynamik insgesamt geschuldet.
Wir hatten erst kürzlich ein SWR-Kulturforum zum Thema Coaching, das inzwischen ja auch für alle möglichen Lebenslagen angeboten wird und ein riesiger Markt geworden ist. Sehen Sie da so vor dem Hintergrund von Effizienz und Selbstoptimierung einen Zusammenhang zu unserem Thema Self-Tracking? Sind das verwandte Phänomene der Zeit?
Ja, total. Also Coaching ist ja Ausdruck von Selbstoptimierung. Ja, besser werden, besser mitmachen können, ja, im Beruf, in der Freizeit und im Zusammenleben mit Menschen. Besser werden, zu einem besseren, gottgefälligeren Wesen zu werden. Also das hat ja inzwischen eine ganze Industrie wirklich ins Brot gesetzt. Und insofern, ja, ist das mitschwimmend sozusagen ein Teil auch dieses größeren Trends, würde ich sagen.
Ich glaube aber, es gibt trotzdem auch da wieder in den Ausdifferenzierungen der ganz verschiedenen Coaching-Praktiken auch Coaches. Ich selber bin auch Beraterin in Unternehmen. Das heißt, es gibt durchaus auch Möglichkeiten, diese Praxis so zu verwenden, dass man eben auf diese übergeordneten Leistungsprinzipien aufmerksam macht und versucht, Räume zu schaffen, in denen auch durchaus Kritik an diesem höher, schneller, weiterdenken einen Raum findet. Also von daher wäre ich, glaube ich, vorsichtig, das komplett über einen Kamm zu scheren. Aber wenn man jetzt nur von der Metaebene drauf guckt, dann bettet sich das schon ein in eine sehr ähnliche Richtung von Optimierung, würde ich auch sagen.
Herr Selke, wollten Sie noch was ergänzen?
Etwas ergänzen, was vielleicht auch eine Brücke ist zwischen Coaching und Selbstoptimierung, die Angst vor der Freiheit. Also Erich Fromm hat das ja beschrieben. Wir haben ja ein Bedürfnis nach Freiheit, das setzt aber viel voraus, dass wir eigene Entscheidungen treffen können und so weiter. Wenn wir uns unterwerfen einem System, was auch immer das ist, ein Denksystem im Coaching, ein Schritt-für-Schritt-System, einer Technologie, die auch manipulativ sein mag und gleichzeitig komfortabel, dann ist das eben etwas, was auch schon lange Denker beschäftigt, warum Menschen auch daran eine Lust haben, Lust an dieser Unterwerfung, die das dann scheinbar einfacher macht. Also die Angst vor dieser Freiheit, selbst Entscheidungen treffen zu müssen. Und wenn es nur die Entscheidung ist, bewege ich mich oder bin ich zu dick?
Ja, das ist eine wunderbare These, denn klar, Freiheit ist schwierig. Das bedeutet ja, dass ich mein Leben wirklich selbst in die Hände nehmen muss. Dann muss ich, jetzt nochmal ethisch gesprochen, permanent Entscheidungen treffen, ja, über mich, was ich esse, wohin ich gehe, welche Verkehrsmittel ich nehme oder welchen Beruf ich ergreife, etc., etc., etc. Das erfordert ja ungemein viel von mir. Dafür muss ich ja ein wirklich autonomer Mensch sein. Und vor dieser Autonomie haben, ich kann jetzt nicht für alle Menschen sprechen, aber haben viele Menschen natürlich Angst, weil sie eben auch sehr viel an Voraussetzungen mitbringt. Und da scheint es eben oft dann sehr viel bequemer oder jedenfalls der einfachere Weg zu sein, dann solche Technologien zu nutzen, die mir quasi diese Entscheidungen abnehmen und sagen, so musst du das machen. Jetzt musst du noch 3500 Schritte gehen, dann ist alles gut. Oder hier, das musst du jetzt essen oder das nicht essen oder was auch immer tun. Und dafür haben wir ja in der Digitalität ganz viele Tools, die uns eigentlich ständig Entscheidungen abnehmen. Und das ist wahrscheinlich das große Faszinosum.
Was würde Ihnen denn jetzt jemand aus der Quantified Self-Bewegung entgegnen?
Ja, die würden sagen, es ist alles freiwillig.
Also ich habe sehr oft mit Florian Schumacher diskutiert in ähnlichen Kontexten.
Der so ein Pionier war in Deutschland, ne?
Der Pionier, und er hält mir immer vor, also er ist ja gesund, und warum soll er eigentlich höhere Versicherungsbeiträge bezahlen und Leute, die sich unvernünftig verhalten und so weiter. Und wir haben uns ständig darüber gestritten, dass er ein blinder Fleck in der Argumentation ist. Nämlich der blinde Fleck ist, dass er im Moment privilegiert ist, weil er jung ist und weil er Möglichkeiten hat, aber dass er A, selbst älter wird und dass sich Dinge verändern. Zweitens, dass sich einfach auch Vorlieben und so weiter, Lebensbedingungen verändern. Und drittens, einfach auch das Unvorhersehbare geschehen kann. Und dafür haben wir ja in der Zivilisation bestimmte Vorkehrungen, Stichwort Versicherung, Risikogemeinschaft, getroffen. Und wenn man so argumentiert, dann ist das einfach sehr egozentrisch und so eine Art Bauchnabelperspektive, die sicher Spaß machen kann. Ich habe all diese Dinge auch selbst ausprobiert und es macht im gewissen Sinne macht es Spaß. Aber es ist eigentlich nichts, was Menschen verbindet, sondern eher trennt. Und es verändert auch den Blick aufeinander. Wir haben nicht mehr so sehr den Blick darauf, was wir gemeinsam haben, sondern was der eine oder andere besser hat. Und das ist eher ein defizitorientierter Blick aufeinander und auf uns selbst auch. Und das ist dann destruktiv.
Wir sind am Ende der Sendung. Jetzt ist es recht kulturpessimistisch geworden, so insgesamt. Ist denn der Konsens der Runde denn jetzt, Leute, schmeißt eure Smartwatches und eure Armbänder weg?
Nein, also das war jetzt auch nicht kulturpessimistisch, sondern es war, also da würde ich Herrn Selke absolut recht geben, es war ein realistischer Blick auf die Gegebenheiten unserer Gegenwart, ja, und die Haltung vieler Menschen. Aber man kann ja trotzdem auch mit Technologie umgehen und sie verwenden, wenn man natürlich weiß, wie sie funktioniert, für welche Zwecke sie einsetzbar, sinnvoll einsetzbar ist und für welche Zwecke sie eher nicht sinnvoll einzusetzen ist. Ja, und natürlich auch nochmal dieser wichtige Aspekt, ja, was passiert denn mit den Daten? Wem gehören die Daten? Was für Daten werden denn erhoben? Wo werden sie gespeichert? Wie werden sie miteinander verknüpft? Wie werden sie weitergegeben, ausgewertet? Von wem? Für welche Zwecke? Ich glaube, das ist wichtig, das muss man wissen und das gehört auch mit zur eigenen Autonomie und die ist natürlich auch in der Gegenwart nach wie vor und noch enorm gesteigert wichtig.
Was mit den Daten passiert, da sind wir jetzt fast gar nicht drauf gekommen. Ich habe es am Anfang ja mal kurz angesprochen, aber es ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine eigene Sendung, wie wir überhaupt mit unseren Daten umgehen und was nochmal die Bewertung des ganzen Self-Tracking-Trends oder des Phänomens anlangt, vielleicht auch noch Frau Plohr.
Ja, also ich finde es interessant, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und ich werde auch wieder, wie zu Beginn auch schon gesagt, nicht komplett pro oder komplett contra, sondern es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile und es ist immer die Frage, wie individuell mit dieser Praxis, mit diesem Angebot umgegangen wird und was sich sicher lohnt, ist immer mal wieder, wenn man diese Praxis ausführt, einen Schritt zurückzutreten und sich selber immer mal wieder auch die Frage zu stellen, was will ich damit eigentlich erreichen, also was ist der Kern und tut mir das wirklich noch gut oder vielleicht auch nicht. Und genau, wichtig auch, wie Herr Selke immer wieder betont hat, die gesellschaftliche Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren. Also zu schauen, okay, inwiefern ist das auch eingebettet in einen sozialen Kontext und in eine übergeordnete Metaperspektive.
Herr Selke.
Ja, wenn man kurz zu den Daten noch, wenn man weiß, dass es bis zu 13 Unternehmen gibt, die Daten absaugen von sogenannten Gesundheits-Apps. Es gibt Studien, die das zeigen, ohne dass das die Nutzer wissen, die Nutzerinnen. Dann gibt es dann noch viel Aufklärungsbedarf. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, wir dürfen und sollen uns auch optimieren wollen, aber ich glaube, die Autonomie beginnt da, wo wir entscheiden, in welchem Bereich und mit welchem Motiv. Und Menschen brauchen auch Zonen der Intransparenz. Also das heißt Bereiche, wo sie einfach so sein können, wie sie sind, wie man so schön sagt. Und meine Befürchtung wäre eher, dass diese Logik der Anpassung, der Effizienz, der Optimierung, der Kontrollillusion, dass das aus dem privaten Wellnessbereich, den wir jetzt hier hauptsächlich besprochen haben, rüberschwappt auch in eine strikte Leistungskontrolle am Arbeitsplatz. Und dann hat das eben nichts mehr mit Intransparenz zu tun, sondern dann wird das zu einem puren Kontrollmechanismus. Also ich glaube, der Blick sollte da auch drauf gerichtet werden, wie die Logik von dem einen Bereich in den anderen Bereich importiert, exportiert wird und welche Folgen das dann hat.
Das vermessene Ich. Wie wirksam ist Self-Tracking? So hieß unser Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutierten Professor Nicola Plohr, Mediensoziologin an der Hochschule Fresenius in Hamburg, Professor Stefan Selke, Autor und Soziologe an der Hochschule Furtwangen und Professor Oliver Zöllner, Medienwissenschaftler und Digitalethiker an der Stuttgarter Hochschule der Medien. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.